깨운다.
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 스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
So, liebe Leute, das Onda-Info 150 ist last minute fertig geworden und wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut, euch die neuesten Hits darzubieten in Sachen Tortilla-Preiskrieg in Mexiko, gemeine Landräumung in Guatemala, spanische Unternehmen in Lateinamerika, Norteño-Techno aus Mexiko und last but not least eine Nachbetrachtung zum extrem ergiebigen Weltsozialforum in Nairobi. Bei so viel Infos musste die Musik leider draußen bleiben. Dennoch viel Spaß beim Hören wünschen wir vom Onda-Info-Team.
Mexiko, teures Vitamin T. Tortillas sind in Mexiko das wichtigste Grundnahrungsmittel. Die dünnen Maisfladen dienen als Teller und Besteck, ersetzen oft Fleisch und andere teure Lebensmittel. Doch nachdem der Preis der Tortilla in den letzten Wochen um über ein Drittel in die Höhe schnellte, ist das Vitamin T für die arme Bevölkerung fast zum Luxusartikel geworden. Während soziale Organisationen, Gewerkschaften und Bauernverbände zu Demonstrationen aufrufen, üben sich die mexikanischen Politiker in Erklärungen. Wirtschaftsminister Eduardo Sojo machte den hohen Maispreis auf dem internationalen Markt für die teuren Tortillas verantwortlich. Im letzten Jahr hat sich dieser verdoppelt. Der Grund? Das Korn ist knapp geworden, da der Hauptexporteur USA zunehmend mehr Mais für die Produktion von Bioethanol benutzt. Doch die Tortilla-Krise ist hausgemacht. Einst unabhängig von Importen kauft Mexiko mittlerweile fast die Hälfte des konsumierten Mais in den USA. Im Rahmen des Freihandelsvertrags NAFTA hat Billigmais Made in USA die kleinbäuerliche Produktion immer weiter vom Markt verdrängt. Die derzeitigen Forderungen der kleinen Agrarproduzenten in Mexiko nach Hilfsmaßnahmen und staatlich gestützten Preisen scheinen mit dem neoliberalen Regierungsprogramm von Präsident Calderón nur schwer vereinbar. Staatschef Calderón hat inzwischen angeordnet, zollfrei 450.000 Tonnen Mais aus den USA zu importieren. Doch ob mit dieser Feuerwehrpolitik die tägliche Tortilla langfristig tatsächlich wieder billiger wird, ist äußerst fraglich.
Las tierras del terror, detrás de las cortinas internacionales donde ocultan las mentiras.
Políticos de mierda que gobiernan el país. Ahora la sangre corre por los campos de maíz. Noticieros manipulados, ¿qué tal si supieran? Tal vez no votarían por estas gonorreas.
Pero no se olvide, la lucha está en pie.
Mi arma es mi voz y yo nunca pierdo fe, ¿o qué? Que me tumbarán como Gaitán, pues mataron 30 socios y yo sigo con mi plan. Por el carril subterráneo escapo de Babilán. Yo sé que me quieren como momia Yamal. 8.
La demencia comenzó
cuando le tiramos bombas de molotov.
General le pidió a los estudiantes de la Nacional que no se conviertan en cómplices de los terroristas. Realizados por estudiantes o sicarios que se infiltran en las
se
universidades.
Se aumenta dicho plazo a 15 días más, contados a partir de la última notificación de la resolución de fecha 4 de enero de 2007, para que el Ministerio Público proceda a efectuar y coordinar el desalojo de las personas indicadas en la referida resolución y de las demás personas que se encuentran dentro del inmueble.
Hiermit wird das Ministerium mit der Koordination und Durchführung der Räumung im Bezirk El Estor weitermachen. Die Räumung der in der soeben verlesenen Resolution erwähnten Menschen wird mit so vielen Polizisten durchgeführt, wie nötig sind.
In la jurisdicción del municipio de El Estor de este departamento, debiéndose coordinar con la Policía Nacional Civil el día y hora en que se efectúe dicha diligencia y la cantidad de elementos de apoyo que necesiten.
Meine Herren, dies ist der Befehl. Jetzt wissen Sie Bescheid.
Esa es la orden, señores. Están sabidos.
En una tierra que gobierna la maldad, habita la injusticia y la impunidad. En una tierra que gobierna la maldad, no existe una razón, no existe condición, no tiene por qué ser siempre así.
Seit 1955, nachdem der demokratisch gewählte Präsident Guatemalas, Jacobo Arbenz, mit Hilfe des CIA gestürzt worden war, haben kanadische Minenfirmen von der Korruption, Repression und der langen Militärdiktatur profitiert. Besonders die International Nickel Company Inco und ihre guatemaltekische Tochterfirma Exmibal waren bekannt dafür, Guatemalas politische Instabilität zu ihren Gunsten auszunutzen und die politischen Morde der Regierung gegen ihre Gegner stillschweigend zu dulden. 1965 stellte die Militärregierung dem kanadischen Bergbauunternehmen Inco große Ländereien am See Isabal in der gleichnamigen Provinz für eine Nickelmine zur Verfügung. Die Anlage wurde während des Bürgerkrieges Mitte der 70er Jahre gebaut und am Anfang der 80er Jahre für kurze Zeit ihre Arbeit auf. In dieser Zeit mussten mehrere tausend indigene Menschen der Kekchi vor den Gräueltaten des Militärs aus der Region fliehen. Manche Quellen sprechen von einer Vertreibung eigens zum Zwecke der Erbauung dieser Anlage. Der Minenbetrieb in El Estor zwischen 1977 und 1983 war von dubiosen Gesetzen und der massiven Korruption geprägt und hinterließ ein Erbe von Landenteignungen und Umweltverschmutzung, das bis heute spürbar ist. Nach über 20 Jahren Pause vergab die guatemaltekische Regierung im Jahr 2005 eine neue Lizenz für die Ausbeutung der Mine an das Nachfolgeunternehmen der Inco, die kanadische Firma Sky Resources. Sky Resources will mit ihrer guatemaltekischen Tochtergesellschaft CGN die Nickelproduktion wieder aufnehmen, verspricht aber, die Menschen vor Ort zu unterstützen und durch die Schaffung von Arbeitsplätzen Wohlstand in die Region zu bringen. Doch zunächst wurde erstmal vor Gericht die Räumung der seit Mitte September 2006 besiedelten Ländereien durchgesetzt. Am 8. und 9. Januar 2007 kamen ca. 700 Polizisten und Soldaten und räumten die Bewohnerinnen verschiedener Gemeinden. Direkt nachdem der Staatsanwalt seine zynische Erklärung verlesen hatte, begannen Arbeiter mit dem Abriss der Hütten. Die Arbeiter bekamen umgerechnet 7 Euro Tageslohn für die Zerstörung der Hütten und wurden angeblich aus einer Nachbargemeinde hergebracht. Die Bewohnerinnen und Bewohner mussten hilflos mit ansehen, wie ihr weniges Hab und Gut zerstört wurde. Einige versuchten, einzelne Möbelstücke zu retten, andere machten ihrem Unmut Luft.
Wir werden Leute zusammentrommeln, um die Minengesellschaft zu vertreiben, damit sie nicht mehr hier in unserer Stadt Mineralien abbauen kann. Wir sind Indigene, wir sind Kitschi, wir sind die Besitzer dieses Landes. Wir wollen, dass die Firma verschwindet. Genauso wie ihr in der Lage seid zu denken, sind wir es auch. Die Minengesellschaft soll abhauen. Wir wollen die hier nicht mehr. Seht doch, was sie hier macht. Räumung. Und unsere Kinder? Wo sollen wir jetzt hin? In die Berge? Oder wenn nicht, gebt uns etwas Land, damit wir unsere Häuser wieder aufbauen können. Damit unsere Kinder ein Dach über dem Kopf haben. An uns denkt ihr nicht. Ihr habt gesagt, das Unternehmen bringt uns Arbeit. Aber wo ist die Arbeit jetzt? Sie holen sich nur die Minerale und verschwinden. Was ist mit unserem Land, unseren Rechten? Wir haben das Recht, hier zu sein. Unsere Kinder brauchen einen Platz zum Leben. Und wo sollen wir jetzt hingehen? Wir essen hier Scheiße und die sind glücklich. Sie sagten, es würde den Leuten von El Estor großen Gewinn bringen. Wo ist jetzt der Gewinn? Die Räumung ist der Gewinn.
Nachdem am folgenden Tag die Hütten der Menschen in einer weiteren Gemeinde einfach niedergebrannt wurden, gab der Präsident von Sky Resources, Ian Austin, eine Presseerklärung. Zitat: Wir sind dem zuständigen Ministerium von Guatemala und der Polizei für die professionelle Lösung dieser unglücklichen Situation dankbar. Doch die Indigenas kehrten wieder zurück. Sie sagen, das Land sei ihr Erbe und sei ihnen außerdem vom Instituto de Transformación Agraria überlassen worden, welches jedoch nicht mehr existiert. Ein erneuter Räumungsversuch durch die Policía Nacional am 19. Januar, bei dem diesmal auch Tränengas eingesetzt wurde, scheiterte und die Polizei musste sich über die Nachbarprovinz in die Hauptstadt zurückziehen. Auf jeden Fall scheint der Plan von Sky Resources, die Räumungen mit einem runden Tisch und einem restaurierten Krankenhaus zu kompensieren, nicht aufzugehen. Der Konflikt, so scheint es, steht erst am Anfang. Weitere Infos findet ihr unter www.rightsaction.org.
You see, Tijuana is a place that you really understand, 50 centimeters above the ground, reclined.
Tijuana ist ein Ort, den man versteht, wenn man 50 Zentimeter über der Erde in einem Winkel von 0 bis 70 Grad auf den Boden schaut, mit einer Geschwindigkeit von 60 Kilometer in der Stunde.
En 98 estuve haciendo drum and bass. Entonces este género es, son ritmos muy intrincados, muy sincopados. Entonces ya cuando empecé
1998-99 begann ich Drum and Bass zu produzieren. Es gibt viele geloopte, gezogene und gebrochene Rhythmen. Als ich den Rhythmen von Sinaloense und Norteña zuhörte, die sehr virtuos sind, dachte ich, die passen als Rhythmus so gut wie Drum and Bass, obwohl der Sound sehr unterschiedlich ist, obwohl es gar nicht wie Drum and Bass klang. Aber deswegen war es für mich sehr einfach, diese Klänge zu transportieren, wie den Sound der Tiroler-Trommel. Ich habe sie nur ein bisschen geschnitten. Andere Rhythmen, Stile aus anderen Ländern. Aber so kam ein sehr eigener Sound dabei raus. Es klang nicht wie Drum and Bass, es klang nicht wie Techno. Ich hatte Musik, die ich seit vielen Jahren gehört hatte, seit meiner Kindheit, aber die ich nicht genutzt hatte. Ich hatte ein Grundmaterial gefunden, welches ich als Basis nutzen konnte.
Con algo, con una música que por muchos años la conviví desde niño y pues no la había aprovechado y pues fue como encontrar una materia prima así en su estado más fértil para sacarle el provecho, ¿no?
Pobre de Tijuana, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos del DF. Tijuana, la esquina del mundo latinoamericano.
Armes Tijuana, so nah an den USA, so fern von Mexiko-Stadt. Tijuana, Ecke der lateinamerikanischen Welt. Der Durchgangsort, an dem die Legende erzählt wird, dass diejenigen, die das Wasser aus der Quelle trinken, für immer bleiben. Der glücklichste Platz der Welt nennt ihn Krusty der Clown bei den Simpsons. Das gelobte Land der US-amerikanischen Teenagers. Tijuana ist ein natürlicher Outsider. Eine Stadt der Vielfalt und der Möglichkeiten. Wenn man in ihrem Rhythmus lebt, muss man mit vertrauten Mythen und Urteilen brechen. Eine verlorene Stadt, eine Ablagerung der Welt. Eine Schnellstraße für jugendliche Trunkenbolde, das Zuhause der Drogenhändler und nicht enden wollender Prostitution. Tijuana, mon ami, ist mehr als das.
Tijuana, mon ami, ist mehr als das.
Yo primeramente me remontaría a mediados de los de la década de los 80, estás hablando que eran grupos influenciados por Ultravox.
Zuerst interessierte ich mich in den 80er Jahren für Gruppen wie Ultravox, Kraftwerk oder für Depeche Mode.
Después empiezan a endurecer su sonido.
Dann wurde der Sound härter. In den 90ern kam die Zeit der Industrial Bands. Damals gab es schon elektronische Bands in Mexiko-Stadt und auch in Tamaulipas. Die waren aber alle sehr unbekannt und marginal. Dann entwickelte sich endlich mehr. Es begann die Rave-Bewegung und die elektronische Tanzmusik.
Es con el advenimiento de la escena rave, ¿no? De la música para bailar. No solo eso, ¿no? Sino que también aparecen los DJs.
Mit den Raves tauchten mehr DJs auf. In Mexiko-Stadt ist die Szene in den vergangenen 10 Jahren unglaublich gewachsen. Am Ende dieser Epoche steht Nortec, den wir alle kennen. Mit Nortec ist letztendlich eine eigene, original mexikanische elektronische Szene entstanden, die nicht nur in Mexiko, sondern weltweit bekannt wurde.
Validar una escena electrónica original en México, que empieza a ser reconocida no solo en nuestro país, ¿no? Sino fuera del mundo, ¿no? En el resto del mundo.
Tijuana off-limits, das die Touristen nicht kennen, das nicht in der Boulevardpresse erscheint, das nicht zählt, weil es keine Skandale produziert. Unser Tijuana. Wir sind hier, wir kennen es und erkennen es als das Unsere.
La que nosotros, los que vivimos aquí, conocemos y reconocemos como nuestra.
Im Wettstreit um politischen Einfluss und um die Märkte der Welt setzt die Europäische Union auf internationalem Parkett gerne auf die Schlagworte gleichberechtigte Partnerschaft, Menschenrechte, Umweltschutz, Demokratie und Entwicklung. Doch in Wirklichkeit ist die Europäische Union wie die USA, Japan oder China ein Global Player, der seine Wirtschaftsinteressen äußerst erfolgreich verteidigt und ausbaut. Vor allem, wenn europäische Großunternehmen oder Transnationale mit staatlicher Unterstützung kräftige Profite in Ländern des Südens machen sollen. Spanische Unternehmen haben in einigen Wirtschaftsbereichen in Lateinamerika eine schon fast hegemoniale Stellung. Banco Santander ist die Nummer 1 im Bankenwesen, Endesa führend auf dem Strommarkt. Repsol ist der größte private Ölproduzent Lateinamerikas. Deren Aktivitäten analysiert das Observatorio de la Deuda en la Globalización an der Universität von Katalonien in Barcelona. Eine Gruppe, die die Auswirkungen europäischer Wirtschafts-, Finanz- und Unternehmenspolitik auf Lateinamerika studiert. David Listar, Mitglied des Observatorios, erläutert die Gründe für die Stärke spanischer Unternehmen auf dem lateinamerikanischen Markt.
Die meisten spanischen Transnationalen waren alte Monopolunternehmen des spanischen Staates und haben umfangreiche öffentliche Finanzspritzen zum Zwecke ihrer Privatisierung und ihrer Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Die Regierungen des Nordens glauben an die Transnationalisierung ihrer Unternehmen zum Wohle der heimischen Wirtschaft. Sie wollen nationale Champions. Europas Regierungen geben diesen Unternehmen in großem Maße direkte oder indirekte Subventionen, um die Internationalisierung voranzutreiben. Diese Unternehmen haben es unter diesen günstigen Bedingungen also sehr leicht, sich dem internationalen Wettbewerb zu stellen. Der gerne propagierte Neoliberalismus existiert also hier gar nicht.
Über ihren Einfluss in der Weltbank, im Internationalen Währungsfonds und in der Welthandelsorganisation WTO versucht Europa wie die USA, die Privatisierung Lateinamerikas weiter voranzutreiben und sich Marktzugänge zu sichern. Hinzu kommen nationale Initiativen. Besonders harsche Kritik rufen dabei zwei Mechanismen hervor, mit denen die europäischen Regierungen selbst unter dem Deckmantel der Entwicklungshilfe ihren transnationalen Unternehmen unter die Arme greifen.
Hay diversos mecanismos de financiación y subvención a las empresas.
Im spanischen Falle gibt es diverse Mechanismen der Finanzierung und Subventionierung der spanischen Unternehmen, damit die sich die Märkte des Südens öffnen können. Zum Beispiel über Kredite zur Entwicklungshilfe. Diese Kredite sind an die Forderung geknüpft, von dem Geld ausschließlich spanische Güter oder Dienstleistungen zu beziehen. Ein fabuloser Mechanismus, für Spanien zumindest. Den zweiten Mechanismus stellen die Exportagenturen dar. In Deutschland entspricht dies den Hermes-Bürgschaften, in Frankreich der COFID, in Spanien heißt die CESTE. Sie versichern Kredite oder Geschäfte oder Investitionen in Ländern mit politischen oder wirtschaftlichen Risiken. Der spanische oder der deutsche Staat übernimmt dann jedes politische oder wirtschaftliche Risiko für den Fall eines Staatsstreiches oder einer Naturkatastrophe. So sozialisiert man Schulden, die ursprünglich private Schulden waren.
Se estataliza una deuda que en principio era privada.
Die EU und die Wirtschaft preisen solche Konzepte gern als Entwicklungsmodell. Arme Länder bräuchten Handel, Know-how, Investitionen. Und Europa investiere. Von Entwicklung, gar von einer Verbesserung der Lebensumstände der Menschen im Süden ist jedoch wenig zu spüren. Im Gegenteil. Preissteigerungen, Massenentlassungen und miserabler Service prägten oft das Engagement europäischer Unternehmen in Lateinamerika. Schlimmer noch, einige Transnationale seien tief in Umweltkriminalität und Menschenrechtsverletzungen verstrickt. Beispiel 1, die Aktivitäten des spanischen Stromkonzerns Fenosa in Kolumbien. Der Autor und Fotograf Javier Solé.
Unión Fenosa es una eléctrica, es la tercera eléctrica española después de Endesa y Iberdrola aquí en España.
Fenosa ist der drittgrößte Stromkonzern Spaniens. Fenosa steht für eine ganze Liste von Menschenrechtsverletzungen und Umweltsünden in Lateinamerika. In Kolumbien wurde vor 5 Jahren die Energie- und Wasserwirtschaft privatisiert, auf freundlichen Druck durch den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank. Es stimmt, um einige der regionalen Energieversorger war es schlecht bestellt. Dennoch fragte man sich doch, warum ein spanisches Unternehmen, das ja Gewinne erzielen will, ausgerechnet an der Karibikküste zuschlägt, wo über 70% der Bevölkerung arm sind, wo also eigentlich nichts zu holen ist.
Que el 70% de la población es, o sea, tiene escasísimos recursos como para poder pagar los servicios públicos, ¿no?
Was also tut Fenosa? Zunächst wird Druck auf die kolumbianische Regierung ausgeübt. Wenn man keine Subventionen bekäme, dann werde man ganzen Landstrichen den Strom abdrehen. Schon hier gerät das gern gepflegte Bild einer gegenüber Staatsbetrieben viel produktiveren Privatwirtschaft ins Wanken. Hinzu kommen die dubiosen Praktiken Fenosas zur Gewinnmaximierung. Vor allem die mittellose Kundschaft wird unter Druck gesetzt. Bei Investitionen wird dagegen kräftig gespart, erläutert Javier Solé.
Lo que hace es crea una empresa paralela que se llama Energía Social y ese 70%
Zunächst hat Fenosa eine Tochterfirma mit dem hübsch klingenden Namen Energía Social gegründet, welche die 70% der Bevölkerung versorgt, die ihre Rechnungen nach Marktpreisen nicht bezahlen können. Energía Social sagt dann, ihr könnt nur Strom für 5 Stunden am Tag bezahlen, also bekommt ihr auch nur Strom für 5 Stunden. Dann nehmen sie das ganze Viertel unter Vertrag. Und wenn einer nicht bezahlt, stellen sie dem ganzen Viertel den Strom ab. Die Stromabstellungen haben natürlich Konsequenzen, denn hier ist es heiß und man braucht zum Beispiel Kühlschränke. Außerdem gab es durch den teilweise miserablen Zustand der Installation bereits eine Reihe Todesfälle unter Arbeitern, aber auch unter spielenden Kindern.
I'm the boss
of the company and I've got hunger working for me. Listen! And you begin to understand. I built my profits on stolen land. It's the economics of supply and demand. And I make the demands around here.
Beispiel 2. Der Ölgigant Repsol, ein ehemaliges Staatsunternehmen, dessen Aktivitäten der Anti-Repsol-Aktivist Marc Albada in seinem Buch La Recolonización, die Rekolonialisierung, analysiert hat.
Repsol ist una de las empresas
Repsol gehört zu den schmutzigsten Firmen Lateinamerikas. Repsol hat durch den Kauf ehemaliger lateinamerikanischer Staatsunternehmen riesige Fördergebiete unter Kontrolle. In diesen Territorien leben Indigenas und Kleinbauern. Repsol verschmutzt dort in erschreckendem Ausmaß die Luft, den Boden, die Gewässer. Schmutzabwässer und Ölschlämme werden einfach in die Flüsse gekippt. Kaum ein Umweltverbrechen wird von der Justiz verfolgt, auch weil Repsol mit dem Geld ein mediales Schweigen in lateinamerikanischen und spanischen Medien durchgesetzt hat.
Repsol ejerce un silenciamiento mediático en cuanto de alguna manera financia los medios de prensa.
Der Fall Kolumbien zeigt, dass transnationale Unternehmen sogar mit schweren Menschenrechtsverbrechen in Verbindung gebracht werden müssen. So wird Coca-Cola vorgeworfen, für Morde an mehreren Gewerkschaftern verantwortlich zu sein. Im lukrativen Ölgeschäft bedeuten Menschenrechte noch weniger. Vertreibungen und sogar Massaker seien in den Ölfördergebieten Kolumbiens an der Tagesordnung, berichtet der Autor Javier Solé. Und daran sei auch Repsol beteiligt.
Repsol ist in Kolumbien Partner von Oxy, ein US-Unternehmen, das direkt in den Plan Colombia zur angeblichen Aufstands- und Drogenbekämpfung verstrickt ist, mit all den Menschenrechtsverletzungen, die damit einhergehen. Repsol ist also Komplize einer Firma, die direkt in den Krieg verstrickt ist. Gerade dort, wo in Kolumbien Öl gefördert wird, sind die Menschenrechtsverbrechen am übelsten. Denn überall dort, wo in Kolumbien transnationale Unternehmen Geschäfte machen, sind auch die Paramilitärs.
Gewinnstreben, getarnt als Entwicklungszusammenarbeit auf Kosten von Umweltschutz und Menschenrechten? Die Bilanz dieser Kooperation mit Lateinamerika jedenfalls fällt für Europa äußerst positiv aus. Allein der Handelsüberschuss übersteigt bei weitem die Entwicklungsgelder. Hinzu kommen die Zinseinkünfte aus den erdrückenden Auslandsschulden der armen Länder. Europa diktiert kaum weniger als die USA die Konditionen der Zusammenarbeit mit dem Süden. Insbesondere spanische Unternehmen seien Teil einer Strategie, mit der Europa in Lateinamerika inzwischen weitaus mehr Macht habe als die Bevölkerung, sagt Marc Alvada. Die Rekolonialisierung Lateinamerikas sei im vollen Gang.
Wow.
Als wir nach Afrika gekommen sind, sahen wir, dass es jetzt viele Sachen aus Afrika gibt, die noch viel lebendiger sind in Venezuela, Kolumbien, Ecuador als in Afrika selbst. Denn Afrika war auch Opfer der europäischen Kolonisation. Das Weltsozialforum ist inzwischen eine feste Größe im globalen Protestkalender. Eine andere Welt ist möglich, skandierte man erstmals im brasilianischen Porto Alegre. Das war 2001. In diesem Jahr nun war der globalisierungskritische Massenevent vom 20. bis 25. Januar zu Gast in Nairobi. Trotzdem nahmen zahlreiche soziale Organisationen, linke Gruppen, NGOs und Gewerkschafter aus Lateinamerika den weiten Flug in Kauf, um dabei zu sein, bei der alljährlichen Totenmesse des Neoliberalismus.
Grund genug für die lateinamerikanische Radioagentur ALER, einen Korrespondenten nach Nairobi zu schicken und nach den Eindrücken der angereisten Vertreter aus dem südlichen Amerika zu fragen. Euphorisch berichtete ALER eine Woche lang aus Afrika, so auch von der Abschlusskonferenz. Aber nicht nur das kulturelle Bewusstsein und der Austausch zwischen Afrika und Lateinamerika sollen durch das Forum nachhaltig angeregt werden. José Mercano, Sprecher des venezolanischen Jugendverbandes, hofft auch, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit vorankommt. Und bereits heute ist der venezolanische Staat in vielen afrikanischen Ländern präsent. José Mercado.
Sí, fíjate, este año pasado y antepasado, Venezuela abrió.
In den letzten zwei Jahren konnte Venezuela 25 Vertretungen in Afrika eröffnen. Venezuela und Afrika hatten keinen direkten Kontakt, keine wirtschaftlichen Beziehungen. Heute haben wir schon 25 Büros in Angola, Zimbabwe, Nigeria.
Relación directa en lo que Venezuela, Venezuela, África, África, Venezuela. Tenemos Angola, tenemos Zimbabwe, tenemos alguna.
Auf der anderen Seite war das Sozialforum aber auch eine Chance für die Teilnehmenden aus Afrika, mehr über Länder aus Lateinamerika zu erfahren, die sonst kaum in den Medien auftauchen oder die man schlichtweg nicht kennt. Rosa Viarana von der peruanischen Bürgerbewegung, damit es sich nicht wiederholt, fand oft interessierte Zuhörer, um von ihrem Land und den Veränderungen seit der Amtsübernahme von Präsident Alain Garcia zu erzählen.
Die politische Landschaft in Peru hat sich sehr verändert und leider nicht zum Guten bei dem Thema, das uns zusammengebracht hat. Wir hatten viele Initiativen, um die Kandidaten zusammenzubringen, dass sie sich Gehör verschaffen, vor allem über die Rechte der Opfer. Der Kandidat, der jetzt Präsident ist, Alain Garcia Perez, vermied jede Position zu diesem Thema. Wir hatten sowieso keine Erwartungen, aber in den ersten 6 Monaten seiner Präsidentschaft hatte er Sachen gemacht, die uns sehr schwarz sehen lassen. Und deswegen sind wir sehr besorgt, nicht nur in Peru.
In Peru particularmente, pero no solo in Peru.
Doch trotz allem gegenseitigen Interesse, aufgedrehter One-World-Stimmung und Trommeleinlagen ist bereits vor dem diesjährigen Weltsozialforum viel Kritik an dem Treffen zu hören gewesen. An Diskussionsveranstaltungen würden meist nur die gleichen Leute teilnehmen, die über die gleichen alten Ideen reden und darum kämpfen, Anknüpfungspunkte bei den alltäglichen Realitäten der Menschen zu finden. Egal, ob nun in Nairobi oder Nicaragua. ALER-Reportereien zieht trotzdem ein positives Resümee nach 6 Tagen rasendem Reportertum.
Man muss den Dialog suchen, den Dialog zwischen den Organisationen der Zivilgesellschaft, aber auch zwischen der Zivilgesellschaft und den Regierenden der Welt. Mit dem Dialog die Kräfte vereinen, so kann man eine andere Welt schaffen.
Bruder Ryan wird sicher auch beim nächsten Weltsozialforum 2009 mit dabei sein. Wo das stattfindet und was im nächsten Jahr so alles geplant ist, weiß er bereits jetzt.
Das nächste Weltsozialforum wird sich in Brasilien abspielen, aber erst 2009. Was es nächstes Jahr in Amerika geben wird, ist das Sozialforum der Amerikas, welches in Guatemala stattfinden wird, wahrscheinlich Mitte 2008.
Probablemente en la mitad del 2008.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.